SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, Ihnen einen schönen guten Tag. Themen in SWR 2 aktuell heute Mittag unter anderem: Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beraten über die Ukraine und vielleicht ist auch Wissings E-Fuel-Vorstoß ein Thema beim heutigen Gipfel. Wieder Streiks gegen die Rentenreform in Frankreich. Das Land rutscht jeden Tag ein bisschen mehr ins Chaos ab. Und der Ramadan beginnt und in Jerusalem werden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Erstes Thema: Das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel. Bereits vor einer Woche hat Bundeskanzler Scholz dazu im Bundestag eine Regierungserklärung abgegeben, in der er unter anderem die weitere Unterstützung für die Ukraine betonte. Zu Wochenbeginn dann haben die Außen- und die Verteidigungsminister der Gemeinschaft in Brüssel getagt und ein Milliarden-Militärhilfspaket auf den Weg gebracht. Heute und morgen nun die Beratungen der Staats- und Regierungschefs der Gemeinschaft, die unser Korrespondent Stefan Überbach für uns verfolgt. Herr Überbach, wird diese Militärhilfe, die Milliardenhilfe einfach durchgewinkt oder gibt es da Beratungsbedarf?
Also das ist im Großen und Ganzen unstrittig, würde ich sagen, denn dass der Munitionsmangel zu einem echten Problem werden kann, das ist hier in Brüssel allen bewusst. Die ukrainische Armee verschießt deutlich mehr an Granaten und anderen Geschossen, als Europa produzieren kann im Moment. Deshalb sollen und wollen die EU-Länder nochmal in ihre jeweiligen Vorratslager gucken und aus eigenen Beständen Granaten liefern. Außerdem soll es Sammelbestellungen geben, damit zu möglichst günstigen Preisen eingekauft werden kann. Entweder wird das abgewickelt über die Europäische Verteidigungsagentur oder, weil es schneller gehen könnte, über nationale Kaufverträge, so hat es die deutsche Bundesregierung vor. Es werden insgesamt 2 Milliarden Euro für diese Munitionsbeschaffung mobilisiert aus dem Friedensfonds der Europäischen Union. Auch darauf haben sich die Außenverteidigungsminister schon verständigt. Das Problem allerdings ist hier, dass dieser Friedensfonds, der ja nicht nur für die Ukraine gedacht war, dass der damit schon wieder so gut wie leer ist und jetzt eben frisches Geld her müsste. Da wird es dann schon noch ein paar Diskussionen geben. Genauso übrigens bei der Frage, ob denn die EU der Rüstungsindustrie beim Ausbau ihrer Produktionskapazitäten unter die Arme greifen muss oder ob die Branche gerade nicht schon genug an dem Krieg in der Ukraine verdient.
Auch der ukrainische Präsident Zelensky wird zugeschaltet. Ist das inzwischen schon so etwas wie Business as usual?
Das ist schon etwas anderes und mehr als reine Routine. Ich würde es mal so sagen, seit Russland die Ukraine überfallen hat, ist es ein fester Teil dieser Gipfelrunden, dass sich die Staats- und Regierungschefs aus erster Hand über den aktuellen Stand der Dinge informieren lassen. Und beim letzten Gipfel war Zelensky ja auch persönlich in Brüssel. Das hat dann nochmal einen ganz anderen Eindruck hinterlassen als so eine Videoschalte, wie sie heute geplant ist. Aber mit dieser Dauereinladung an den ukrainischen Präsidenten will die EU natürlich zeigen, auf welcher Seite sie steht, auch um den Bildern aus dieser Woche aus Moskau etwas entgegenzusetzen, wo sich ja der russische und der chinesische Präsident Seite an Seite gezeigt haben. Und im Entwurf für die Abschlusserklärung dieses Gipfels, den ich gerade auf dem Tisch habe, da heißt es unter anderem, Russland soll seine Truppen vollständig aus der Ukraine abziehen. Die Verantwortlichen für die russischen Kriegsverbrechen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Also das ist alles Rückendeckung für die Ukraine. Und der ukrainische Präsident wird mit großer Sicherheit heute um weitere Militärhilfe bitten, wahrscheinlich auch um Kampfflugzeuge. Polen und die Slowakei haben ja entsprechende Zusagen auch schon gemacht.
Welche Themen stehen denn noch auf der Tagesordnung?
Zum Beispiel die Reform der europäischen Strommärkte. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sind ja nicht nur die Gaspreise durch die Decke gegangen, sondern auch die Kosten für den Strom. Und da liegt jetzt ein Vorschlag der Kommission auf dem Tisch. Langfristige Versorgungsverträge sollen die Preise dauerhaft stabil halten. Darüber wird sicher diskutiert. Dann wird es, denke ich, auch noch Diskussionen darüber geben, mit welchen Subventionen die europäische Wirtschaft gefördert werden soll, um im Wettbewerb mit den USA und mit China mithalten zu können. Die Regierung von Joe Biden hat ja milliardenschwere Subventionen in Aussicht gestellt. Und die Gefahr ist, dass europäische Unternehmen abwandern. Es gibt also Diskussionsstoff genug bei diesem Gipfel. Allerdings rechnen wir mit konkreten Beschlüssen zu all diesen Themen an diesen Tagen heute und morgen nicht.
Herr Überbach, wird denn die Diskussion um das Verbrenner aus, der E-Fuel-Vorstoß von Bundesverkehrsminister Wissing beim Gipfel eine Rolle spielen?
Also offiziell steht das Thema gar nicht auf der Tagesordnung, aber ich denke, dass zumindest am Rande schon darüber gesprochen wird und dass sich Olaf Scholz auch ein paar kritische Fragen wird anhören müssen, denn aus Brüsseler Perspektive ist das schon ein ziemlich einmaliger Vorgang. Die Sache war ja eigentlich durch, man hatte sich verständigt und dann ist auf einmal der deutsche Verkehrsminister nochmal reingegrätscht und hat das Ganze wieder auf Anfang zurückgesetzt sozusagen. Jetzt wird seit Tagen nach einem Kompromiss gesucht, bisher ohne Ergebnis. Und hier in Brüssel und auch in anderen europäischen Hauptstädten ist man über diese deutsche Blockade zumindest erstaunt, manche auch verärgert. Jetzt ist die Sorge halt groß, dass dieses deutsche Vorbild Schule macht und demnächst vielleicht auch andere auf die Idee kommen, längst beschlossene Vereinbarungen wieder aufzumachen. Also das wird schon noch Diskussionen geben.
Der EU-Gipfel in Brüssel, dazu unser Korrespondent Stefan Überbach aus Brüssel. Und wir bleiben noch beim Thema EU und dem beabsichtigten Verbot des Autos mit Verbrennermotor nach 2035 und kommen zur FDP, die ja eigentlich vehement dafür eintritt, Verbrennerautos mit synthetischen Kraftstoffen auch nach diesem Datum auf dem Markt zu belassen. Namentlich Bundesverkehrsminister Volker Wissing, Stefan Überbach hat ihn angesprochen, macht sich ja dafür stark. Markus Langenstraß berichtet aus Berlin.
Es gab eine Zeit, in der Volker Wissing, gerade frisch im Amt des Bundesverkehrsministers, im Zeitungsinterview Sätze sagte wie diesen.
Wir müssen die verschiedenen Energieträger dort einsetzen, wo sie am effizientesten sind. Das ist beim Pkw der E-Antrieb.
Und nicht der Verbrennungsmotor betankt mit E-Fuels. Es gäbe auch auf absehbare Zeit nicht genug E-Fuels, um die jetzt zugelassenen Autos damit zu betreiben, sagte Wissing. Das war vor mehr als einem Jahr. Heute sagt derselbe Volker Wissing.
E-Fuels werden gebraucht. Ohne E-Fuels ist Klimaneutralität im Verkehr nicht denkbar.
Er meint E-Fuels auch für Pkw. Was ist in diesem Jahr passiert? Im vergangenen Sommer verhandelte die EU-Kommission, dass Autos ab 2035 kein CO2 mehr ausstoßen dürfen. Das heißt, wer ein Verbrennerauto besitzt, darf es weiterfahren, bis es auseinanderfällt. Nur dürfen keine neuen Verbrenner mehr zugelassen werden. Der FDP wurde nur in Aussicht gestellt, dass der Einsatz klimaneutraler Kraftstoffe zum Erreichen der Klimaziele geprüft werde. Die FDP hatte aber einen konkreten Vorschlag erwartet.
Und jetzt haben wir keinen Vorschlag der EU-Kommission und jetzt haben wir die Situation, dass wir gefragt werden, ob wir zustimmen. Und wir sagen völlig ohne jede Überraschung nein.
Sagte der Bundesverkehrsminister kurz vor der finalen Abstimmung zum Verbrenner aus. In anderen EU-Staaten sorgte das für Entsetzen. Nun hat Wissing eigene Vorschläge an die EU-Kommission geschickt, wie der Verbrenner über 2035 hinaus, betankt nur mit E-Fuels, gerettet werden kann. Aber sind E-Fuels wirklich seine Rettung? Professor Maximilian Fichtner vom Helmholtz-Institut in Ulm hat da Zweifel, wie er in Dreisatz sagt.
Die weltweit größte Anlage, die im Augenblick in Patagonien in Chile aufgebaut wird, soll bis Ende 2030 eine Menge liefern, die etwa 1% des derzeitigen Kraftstoffbedarfs der Bundesrepublik entspricht. Das heißt, annehmen zu wollen, dass man damit irgendeinen Klimaeffekt erzielt, das ist mit Sicherheit weit hergeholt oder um nicht zu sagen falsch.
Der Energieaufwand enorm, die Effizienz gering. Der Preis gigantisch. Sinnvoll, da sind sich Wissenschaftlerinnen einig, sind E-Fuels in Zukunft dort, wo nicht mit Batterie gefahren oder geflogen werden kann, in Schiffen und Flugzeugen. Argumente, die Verkehrsminister Wissing bis Anfang letzten Jahres kannte und teilte, nun aber offenbar vergessen hat. Aber warum? Rückblick. Mitte Februar muss FDP-Parteichef Christian Lindner wieder eine Wahlniederlage rechtfertigen. Berlin ist die fünfte in Folge bei Landtagswahlen. Auch die Zustimmung für die FDP bundesweit nimmt ab. Lindner folgert aus dem Wahlergebnis in Berlin.
Eine Politik gegen das Auto ist ganz offensichtlich nicht im Interesse der Menschen.
Und damit ist das Programm umrissen.
Die FDP sieht das Auto als neues Freiheitssymbol,
sagt Andrea Römmele, Politikwissenschaftlerin von der Hertie School in Berlin.
Es stehen jetzt weitere drei Landtagswahlen an in diesem Jahr und die FDP versucht sich somit eben zu positionieren als Partei des Autos, als Partei der Freiheit.
Unterstützung bekommt die FDP bei ihrer E-Fuel-Forderung mittlerweile auch vom Bundeskanzler und sogar zähneknirschend von Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen. Und auch in die EU-Kommission scheint Bewegung zu kommen. Der Forscher Maximilian Fichtner warnt allerdings vor falschen Anreizen für den Verbraucher.
Er kauft sich dann nochmal einen Verbrenner, weil er kann ja in Zukunft deutlich umweltfreundlicher fahren, denkt er. Und dann kommen die E-Fuels halt nicht und dann fährt er weiter fossil.
Maximilian Fichtner vom Helmholtz-Institut in Ulm im Beitrag von Markus Langenstraß. Ins Ausland. Frankreich steuert im Streit um die Rentenreform immer mehr ins Chaos. Im Süden des Landes werden Ölraffinerien blockiert, in einigen Regionen wird der Sprit bereits knapp. In Paris türmt sich stinkender Müll auf den Straßen, seit die Müllmänner vor mehr als 2 Wochen wegen der Reform die Arbeit niedergelegt haben. Land auf, Land ab gibt es Demonstrationen, Blockaden, Mülleimer brennen, Polizisten werden angegriffen. Bislang zeigt sich Präsident Macron vom Widerstand unbeeindruckt. In einem Fernsehinterview hat er gestern angekündigt, dass die Reform bis Ende des Jahres umgesetzt wird. Mindestens genauso entschlossen wie Macron sind jedoch anscheinend die Gewerkschaften und ihre Anführer, die für heute zu neuen Massenstreiks aufgerufen haben. Aus Paris berichtet Julia Borutta.
Chaos am Flughafen Charles de Gaulle bei Paris. Demonstrierende haben die Zufahrten von Terminal 1 blockiert. Reisende versuchen zu Fuß das Gelände zu verlassen, ziehen ihre Koffer entlang der Ausfallstraßen, weil kaum S-Bahnen oder Busse fahren. Rund um den Flughafen bilden sich lange Staus. Die Nerven liegen bei einigen Autofahrern schon am Morgen blank. Die Bahngesellschaft SNCF hat mitgeteilt, dass die Hälfte der TGV-Verbindungen ausfällt. Auch im Nahverkehr fahren deutlich weniger Züge als sonst. Seit sich der Präsident in seinem gestrigen Fernsehinterview unnachgiebig gezeigt hat, ist die Wut noch einmal gewachsen, sagt Mustapha Soufir von der Gewerkschaft CFDT im Süden Frankreichs, einem Lokalreporter von BFM-TV. Wir sind wütend. Mit dem 49-3 hat Macron die Demokratie verleugnet. Dann stellt er sich da ins Fernsehen und gießt auch noch Öl ins Feuer. Wir machen weiter und zeigen dem Präsidenten unseren Unmut, damit er die Reform zurückzieht. Wir geben nicht auf. Auch bei der Müllabfuhr wird weiter gestreikt. Nur eine von 4 Total-Raffinerien ist noch in Betrieb, andere haben die Produktion drosseln müssen. Rund 15% der Tankstellen im Land fehlt bereits mindestens ein Treibstoff. Auch das Kerosin wird knapp. Und in den Grundschulen streiken nach Angabe der Gewerkschaft SNUB FSU 40-50% der Lehrkräfte. Die Regierung hofft, dass dies das letzte große Aufbäumen der Antireformbewegung sein wird, doch das ist längst nicht ausgemacht. Norbert Meller, Bürgermeister der kleinen Stadt Foix südlich von Toulouse, erklärt:
Die Aussagen des Präsidenten gestern haben nicht gerade Enthusiasmus ausgelöst. Unsere Mitbürger demonstrieren gerade gegen die Rentenreform, aber ihre Wut sitzt viel tiefer. Es geht um die Frage, wie sie am Ende des Monats über die Runden kommen sollen. Es geht auch um den öffentlichen Dienst, um die Gesundheitsversorgung. Das ist auf dem Land alles schwierig geworden. Es geht also um etwas viel Größeres. Die Polizei rechnet heute mit 600 bis 800.000 Demonstrierenden landesweit. In vielen Orten kommt es zu spontanen Blockaden von Straßen, Schienen oder Eingängen. Am Nachmittag soll sich der Protestzug in Paris in Bewegung setzen. Er verläuft zwischen Bastille und der Place Opéra im Herzen eines der touristischsten Viertel der Hauptstadt. Dieser Platz ist klein und die Sorge ist groß, dass es dort am Abend zu Zusammenstößen mit der Polizei kommen könnte. Der Chef der gemäßigten Gewerkschaft CFDT, Laurent Berger, verurteilte mögliche Ausschreitungen aufs Neue, sieht aber die Verantwortung dafür bei der Regierung. Wir werden alles dafür tun, dass es gut verläuft, aber wir haben auch nicht alles im Griff. Wir haben gewarnt, dass die Stimmung explosiv werden könnte, wenn man den Menschen nicht zuhört. Man muss die Verbitterung der Menschen doch mal hören. In dem Moment, wo sich die Wut Bahn bricht, wird es schwierig. Allein 5000 Polizisten und Polizistinnen werden heute in Paris im Einsatz sein. Olivier Dussopt hat am Morgen im Interview mit RTL beteuert, den sozialen Dialog wieder in Gang bringen zu wollen. Es warteten andere wichtige Gesetze rund um das Thema Arbeit darauf, gemeinsam debattiert zu werden.
Je dois dans les prochaines semaines présenter un projet de loi sur l'emploi.
Da gehe es um die Arbeitsbedingungen der Menschen, um Ausbildung. Dass er mit dieser Botschaft heute durchdringt, ist unwahrscheinlich.
Julia Borutta über die Streiks und Proteste gegen die Rentenreform heute in Frankreich. Für gläubige Muslime hat heute der Fastenmonat Ramadan begonnen. Sie verzichten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang während dieser Zeit auf Essen und Trinken. Der Ramadan dauert dieses Jahr bis 21. April. Er endet mit dem Fest des Fastenbrechens. Es ist jedoch nicht nur Ramadan, sondern auch das jüdische Pessachfest steht im April vor der Tür, ebenso das christliche Ostern. Das ist speziell für Jerusalem von großer Bedeutung, denn Pilger aller 3 Religionen wollen die für sie heiligen Städte in Jerusalem besuchen. Die Sicherheitslage ist wegen der jüngsten Eskalation zwischen Israel und den Palästinensern ohnehin angespannt. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler berichtet.
Wenn der muslimische Fastenmonat Ramadan beginnt, dann fängt in Jerusalem eine besondere Zeit an. Und im Fokus steht vor allem der Ort, den die Muslime Haram al-Sharif nennen und die Juden Tempelberg. Zum Gebet kommen hierhin laut Status quo nur Muslime und insbesondere die Feiertage im Ramadan werden viele Gläubige anziehen. Haram al-Sharif mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee gilt nach Mekka und Medina als drittheiligste Stätte im Islam. Omar Youssef ist Stadtplaner und Fachmann für Jerusalem. Er befürchtet turbulente Wochen, vor allem rund um das wichtige Freitagsgebet.
Freitags in Ramadan ist ein besonderer Tag. Ja, da hast du zigtausende und kann sein, dass bis zu 500.000. Die Stadt ist voll, die Märkte sind geparkt, Al-Aqsa ist voll, die Leute beten draußen. Und es ist so eine spirituelle Stimmung. Und wenn jetzt die israelischen Provokationen anfangen, man weiß nicht, was passiert mit diesen Massen. Und das ist das Gefährliche.
Mit Provokationen meint Youssef mögliche Sicherheitsbeschränkungen. Wegen der vielen erwarteten Pilger werden rund 2000 zusätzliche Sicherheitskräfte in der und um die Altstadt von Jerusalem ihren Dienst tun. Und nicht alle Muslime können kommen. Nur Männer ab 55, Frauen und Kinder bis 12 Jahre brauchen keine Genehmigung, alle anderen schon. Pilger der letzten Jahre berichten von langen Sicherheitskontrollen, zum Teil erniedrigenden Szenen an den Eingängen zur Altstadt von Jerusalem. Besonders problematisch ist in diesem Jahr, dass zwei weitere wichtige Feste der großen Religionsgemeinschaften mit dem Ramadan zusammenfallen. Das jüdische Pessachfest beginnt am 5. April und dauert 8 Tage. Ostern ist am 9. April. Das bedeutet viele Besucher in Jerusalem auf engstem Raum. Auch für die Juden ist der Berg, auf dem einst der erste und zweite Tempel standen, ein heiliger Ort. So heilig, dass Schmuel Rabinowitsch ihn niemals betreten würde. Rabinowitsch ist der für die Klagemauer zuständige Rabbiner. Er organisiert immer größere Besucherströme zum heiligsten Ort des Judentums. Kamen vor 10 Jahren noch 4 Millionen im Jahr, sind es inzwischen 12 Millionen. Und immer mehr gläubige Juden wollen auch auf den Tempelberg. Vor allem Extremisten haben dort immer wieder provoziert, weiß Rabinowitsch. Wir können keiner extremistischen Gruppe erlauben, die Dinge in die Hand zu nehmen. Wir müssen die Führer auf beiden Seiten auffordern, Ruhe zu bewahren. Das ist ein Problem auf der ganzen Welt. Extremisten wollen Feuer legen und das ist für die Gemeinschaft nicht gut. Wenn alles normal läuft, dann wird Haram al-Sharif, der Tempelberg, in den letzten 10 Tagen des Ramadan für nicht-muslimische Besucher komplett gesperrt. Aber die angespannte Lage im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern könnte sich jederzeit auch in Jerusalem entladen. Der Stadt stehen schwierige Wochen bevor.
Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler über die Sicherheitslage in Jerusalem. Sie hören SWR 2 aktuell. Es ist 12 Uhr und gleich 23 Minuten. Im südchinesischen Meer hat es wieder einmal eine Konfrontation zwischen China und den USA gegeben. China hatte ein US-Kriegsschiff aufgefordert, seine Hoheitsgewässer um die Paracel-Inseln zu verlassen. Hoheitsgewässer, die die USA jedoch nicht als solche anerkennen, wie auch andere Staaten. China betrachtet praktisch das ganze südchinesische Meer als seine Einflusssphäre. Allerdings erheben auch andere Anrainerstaaten dort Ansprüche, wie beispielsweise die Philippinen, Malaysia oder Vietnam. Der Zwischenfall bei den Paracel-Inseln zeigt wieder einmal den Expansionswillen Chinas, der weit über die Region hinausgeht. Peking versucht sich beispielsweise Einflusssphären in Afrika zu sichern und auch die gerade zu Ende gegangene Russlandreise von Staatschef Xi Jinping ist vor diesem Hintergrund zu sehen. Eine Reise, die in China das verordnete positive Medienecho auslöste, berichtet unser Korrespondent Benjamin Eisel aus Peking.
Die Abendnachrichten im chinesischen Staatsfernsehen CCTV. Die ersten 10 Minuten sind dem Besuch Xi Jinpings in Moskau gewidmet. Laut Staatspropaganda ein voller Erfolg auf beiden Seiten. Nach dem Motto auf gute Nachbarschaft, auf gute Freundschaft, gemeinsam gegen Kräfte von außen, gemeint sind die USA. Außerdem sollen Austausch und Zusammenarbeit noch weiter ausgebaut werden. Das klingt nach Win-Win.
Xi Jinping 抵达莫斯科，开始对俄罗斯进行国事访问。
Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich die Ungleichheit der beiden strategischen Partner. Wang Yiwei ist Professor für internationale Studien an der staatlichen Renmin-Universität in Peking. Er vertritt für gewöhnlich Positionen nah an der Linie der kommunistischen Staats- und Parteiführung. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP sagt er zwar nicht direkt, dass China am längeren Hebel sitzt, doch er lässt es durchblicken. Wirtschaftlich hat Russland tausende Sanktionen des Westens erlitten. Sie können sich also nicht in Europa integrieren. Energie, Handel, Logistik, all das. Also schaut Russland jetzt nach Osten und China muss ja auch seine eigenen Landesteile im Nordosten entwickeln. Es gibt Synergien bei den Strategien, bei der Energie und sogar bei der Währung, weil Russland aus dem SWIFT-System geflogen ist. Also wird der Yuan jetzt internationaler. Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping einigten sich bei ihrem Treffen darauf, künftig mehr Zahlungen in der chinesischen Währung Yuan abzuwickeln. Für China ist das gut, weniger Abhängigkeit vom US-Dollar. Doch Russland hat keine andere Wahl und macht sich weiter abhängig von China.
China hat eine stärkere Position in dieser Beziehung zu Russland.
Alexander Gabuev vom Think Tank Carnegie Endowment for International Peace.
China ist eine größere Wirtschaft und hat viele mehrere Optionen, die sind nicht unter internationale Sanktionendruck.
Viele Unternehmen aus demokratisch regierten Staaten haben sich nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine vor mehr als einem Jahr aus Russland zurückgezogen. Der Alltag in Russland wird immer chinesischer und Russland macht sich wirtschaftlich immer abhängiger von China. Das ist beim Besuch Xi Jinpings in Moskau noch einmal deutlich geworden. Doch bei der wirtschaftlichen Abhängigkeit dürfte es nicht bleiben, sagt Alexander Gabuev.
Da mache ich mir keine Zweifel, dass wo China Leverage hat, wird China natürlich das auch politisch benutzen, um zum Beispiel moderne russische Waffen zu kaufen, die Russland eigentlich nicht verkauft, aber ja. Da wird Russland auch keine Wahl haben.
Auch wolle China langfristig seinen Einfluss in Zentralasien ausbauen. Auch eine Präsenz in der russischen Arktis sei in Chinas Interesse.
Benjamin Eisel aus Peking und wir bleiben beim Thema Wirtschaft, gehen in die USA. Trotz der Turbulenzen in der Bankenbranche bleibt die amerikanische Notenbank bei ihrem Kurs. Gestern Abend hat die Fed verkündet, dass der Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte angehoben wird. Damit liegt er nun in einer Spanne von 4,75 bis 5%, so hoch wie zuletzt im Jahr 2006. Uwe Bettendorf aus der Wirtschaftsredaktion. Welches Signal geht denn von dieser Entscheidung aus?
Ja, es sind im Grunde genommen zwei Botschaften, die mit dieser Entscheidung verbunden sind. Die Fed macht damit deutlich, dass der Kampf gegen die hohe Inflation noch nicht gewonnen ist, die ja immer noch bei 6% liegt und damit deutlich über der Zielmarke von 2%. Das zweite Signal betrifft den Bankensektor. Auch wenn die Notenbank vor den Folgen der Probleme in der Finanzbranche gewarnt hat, weil sie in letzter Konsequenz dazu führen können, dass sich die Banken bei der Kreditvergabe für Verbraucher und Unternehmen zurückhalten. So hat sie doch ausdrücklich betont, dass das Bankensystem stabil genug ist, um diese Folgen zu verkraften. Die Bekämpfung der hohen Inflation hat vor diesem Hintergrund Priorität und deshalb hat die Notenbank an ihrem Kurs erstmal festgehalten.
Herr Bettendorf, zeichnet sich dennoch ein Ende der Zinserhöhungen in den USA ab?
Ja, darauf deutet momentan einiges hin. Die Währungshüter haben eine Passage aus ihrem Text gestrichen, wonach weitere Zinserhöhungen angemessen seien. Das spricht aus Sicht von Carsten Brzeski, dem Chefvolkswirt der ING-Bank, dafür, dass wir kurz vor dem Zinsgipfel in den USA stehen.
Anders als noch in den letzten Monaten gab es keine Signale, keine Kommentare, die zeigen, dass man jetzt stark weitermachen möchte mit Zinserhöhungen. Man lässt sich alle Optionen offen. Auch das ist richtig. Auch das ist vergleichbar mit dem, was die Europäische Zentralbank vor einer Woche gemacht hat. Also eigentlich hat hier die Fed zum ersten Mal seit langer Zeit von der EZB gelernt und nicht andersrum. Die Inflationsbekämpfung ist noch nicht am Ende. Aber man hat auch ein Auge auf das, was bei den Banken aktuell passiert und ist halt bereit, um, wenn nötig, eine längere Pause einzubauen und nicht mehr den Zins so stark zu erhöhen.
Es fehlt also ein klares Bekenntnis der Fed zu weiteren Zinserhöhungen und damit könnte ein Ende der Anhebungen in Sicht sein.
Stellt sich natürlich die Frage, wird die Europäische Zentralbank diesem Beispiel folgen?
Das sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. EZB-Chefin Christine Lagarde hat kürzlich ja nochmal ausdrücklich betont, dass das Ziel nicht verhandelbar ist, die Inflation auf eine Marke von etwa 2% zu drücken. Davon ist man noch meilenweit entfernt. Die Teuerungsrate in der Eurozone liegt immer noch bei 8,5%. Deshalb wird die EZB weiter an der Zinsschraube Schraube drehen, zumal sie ja auch viel später als die Fed mit Zinserhöhungen auf die hohe Inflation reagiert hat. Heute hat übrigens auch die Schweizer Nationalbank trotz der Unruhe im Bankensektor den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Auch die norwegische Notenbank hat ihre Zinspause beendet, die Bank of England. Auf deren Entscheidung warten wir noch, aber auch da rechnen Experten mit einer Zinsanhebung. Das heißt, in Europa stehen die Zeichen weiter auf steigende Zinsen.
Und wie haben die Anleger auf die Fed-Entscheidung reagiert?
Zu Handelsbeginn noch relativ gelassen. Inzwischen aber hat der DAX seine Verluste ausgebaut. Er verliert 0,6 Prozent auf 15.120 Punkte.